SWR 2. Geld, Markt, Meinung.
Das Wirtschaftsmagazin, heute mit Sandra Kollnick. Gemütlich tuckern sie Rhein, Mosel oder Neckar entlang, beladen mit Kohle, Steinen oder Schrott. Schon alleine durch ihr Tempo wirkt die Binnenschifffahrt fast ein bisschen aus der Zeit gefallen. Und doch behauptet sie sich und hat ihren festen Platz im Güterverkehr. Alleine im vergangenen Jahr haben Transportschiffe über 220 Millionen Tonnen Güter befördert. Die Herausforderungen für die Binnenschifffahrt, aber auch ihr Potenzial, das wird das Thema dieser Sendung sein. Ein echter Lichtblick für die Branche sind Flusskreuzfahrten. Vorbei an Lorelei, Deutschem Eck oder dem Andernacher Geysir, nach Heidelberg oder Mainz. Die mehrtägigen Reisen auf luxuriösen Schiffen mit Mehrgängemenü, Fitnessraum und Abendprogramm werden immer beliebter. Diese Gäste zum Beispiel sind auf dem Weg von Köln nach Basel.
Es war einfach super gewesen. Diese ganzen alten Burgen ist fantastisch.
Beeindruckt hat mich vor allem Trier, dann die kleinen Ortschaften, wo wir Halt gemacht haben. Alle beeindruckend.
We're really enjoying the cruise, very much. Very nice.
Wir genießen die Fahrt sehr, sagt diese US-Amerikanerin. Es geht vorbei an Weinbergen und Fachwerkhäusern, an Burgen und Felsformationen. Neben der tollen Aussicht und der abwechslungsreichen Landgänge wird den Gästen auch an Bord einiges geboten. Christine Welten ist Reiseleiterin auf der Excellence Allegra. Sie zeigt den Wellnessbereich an Bord.
Sie sehen da ein schönes Sprudelbad mit Liegen und die großen Bullaugen, dass der Gast eigentlich während dem Wellness auch noch die Landschaft genießen kann. Hier haben wir Räder, um sich fit zu halten. Und da hinten haben wir dann noch die Sauna.
Zur Entspannung trägt auch bei, dass die Schiffe mit 12, 13 Stundenkilometern unterwegs sind. Stromabwärts. Stromaufwärts sind es nur etwa 11 Kilometer in der Stunde. Viele Gäste sind vom Gesamtpaket begeistert und buchen immer wieder Flusskreuzfahrten.
Das ist für uns die komfortabelste Art zu reisen. Das Hotel schwimmt immer mit. Man kann ganz viel sehen. Man wird an Bord verwöhnt.
Man sieht immer etwas Neues und trotzdem muss man das Zimmer nicht wechseln. Und wenn man dann vielleicht einmal nicht mehr so mag, kann man auch einfach hier sein. Und das Schiff genießen.
Auch für die Orte entlang der Kreuzfahrtrouten sind die seit Jahren steigenden Gästezahlen ein Gewinn, sagt etwa Jörg Lautwein vom Mosel-Gästezentrum in Bernkastel-Kues.
Die sind für die Mosel sehr wichtig. Viele Gäste aus Übersee, USA, aber auch Südafrika und Australien, die eben als Einzelreisende eher nicht zu uns kommen würden, aber dann eben über die Flusskreuzfahrten nach Bernkastel-Kues reisen. Viele lernen auf diese Art und Weise die Mosel überhaupt erstmal kennen und schätzen und kommen dann bei einem späteren Urlaub gezielt nochmal an die Mosel und nach Bernkastel.
Das ist die idyllische, schicke Seite der Binnenschifffahrt, die seit Jahren steigende Zahlen meldet. Eine ganz andere Welt ist die Güterschifffahrt. Seit Jahren liegt der Anteil der Binnenschifffahrt am gesamten deutschen Gütertransport konstant zwischen 5% und 7%. Der flächenmäßig größte Binnenhafen Deutschlands ist mit über 1.100 Hektar der Rhein-Neckar-Hafen in Mannheim. Als Verkehrsknoten von Straße, Bahn und Wasserstraße gibt es am Mannheimer Hafen verschiedene Möglichkeiten, Güter umzuschlagen. Christian Scharf war im Hafen unterwegs und hat unter anderem Steuermann Dominik Miech getroffen.
Bei 520 hören wir hier hinten auf und machen dann den Rest vorne rein. Wie viel haben wir jetzt? 500? Alles klar.
Ruft Dominik Miech dem Schiffsverlader am Mannheimer Hafen zu, der mit einem Joystick in der Kabine eines Verladerohrs sitzt und Dominik Miechs Binnenschiff mit Tierfutter befüllt. Dominik Miech ist Steuermann. Vor 2 Jahren hat er sich mit 2 Binnenschiffen selbstständig gemacht und den Schiffsbetrieb der Eltern übernommen. Schon früh hat er sich damals für den Beruf begeistert.
Hautnah miterlebt alles, wie das so abläuft und so. Hier geholfen mit der Ladung, aufdecken, zudecken. Wir tragen noch mit der Hand die Luken und so. Halt das Leben kennengelernt und hat's gefallen. Und dann haben wir gesagt, wir wollen das weitermachen.
Dominik Miech ist aber nicht alleine. Gemeinsam mit 3 Brüdern im Alter von 22 bis 28 Jahren transportiert er regelmäßig vor allem Tierfutter vom Mannheimer Hafen in andere Häfen deutschlandweit. Heute lädt er rund 540 Tonnen Rapsschrot, der nach Wiesbaden-Schierstein zu einem Tierfutterbetrieb gebracht werden soll.
Tierfutter ist eigentlich unser Hauptgeschäft. Letztes Jahr kam es sehr häufig vor, dass wir Windflügel und Windteile für Windkraftanlagen so am Fahren waren. Aber jetzt, seit 3 Monaten, sind wir nur noch gerade Tierfutter am Fahren rauf, runter.
Dominik Miech ist froh, dass er Steuermann geworden ist. Für ihn ist der Beruf ein echter Traumjob.
Man hat immer was anderes, man sieht Veränderungen, gerade jetzt mit den Jahreszeiten und so. Letztes Mal bin ich im Sommer da irgendwo hingefahren, jetzt fahre ich im Winter dahin, jetzt ist mal alles schneeweiß, davor war alles mal hier mit Sonne, schön rot und sowas. und dann macht das auch am meisten Spaß.
Während Dominik Mich und seine Brüder weiter Rapsschrot laden, hat Marcel Jöst alles im Blick. Er ist Hafenhauptmeister am Mannheimer Hafen und kümmert sich unter anderem darum, dass es am Hafen sicher und sauber ist.
Wir fordern auch die Schiffsführer auf, sich hier im Hafen zu melden. Also das heißt, wenn das Schiff hier angekommen ist und wird B- oder entladet, dann sollte er sich doch in der Schiffsmeldestelle melden. Und dann wird er angeben, sein Fahrzeug, wie es heißt und wo er herkam, was er laden tut und wo die Reise dann mit dem neuen Produkt hingeht.
Der Mannheimer Hafen besteht aus 4 Hafengebieten. Dem Altrheinhafen, an dem Passagierschiffe anlegen, dem Industrie-, dem Handels- und dem Rheinauhafen, an dem Binnenschiffe B- und entladen werden. Größere Frachtschiffe werden vor allem mit Containern bestückt, sagt Hafenmeister Marcel Jöst.
Man macht vorher einen Stauplan, den gibt man dem Kraneführer und der Kraneführer, der belädt dann das Schiff nach dem Stauplan. Die schweren Container kommen ganz unten rein und die leichten Container, die kommen oben.
Im vergangenen Jahr sind etwa 8.500 Schiffe am Mannheimer Hafen angekommen und abgefahren. 9,5 Millionen Tonnen Güter wurden umgeschlagen. Ein gutes Ergebnis findet Hafenmeister Marcel Jöst, denn damit ist etwa 1 Million an Gütern mehr umgeschlagen worden als im Vorjahr.
Bei uns wird hier umgesetzt im Mühlenzentrum hauptsächlich Nahrung und Futtermittel und hier im Handelshafen und auch so wie in der Rheinau Mineralerzeugnisse, Gase, mineralische Brennstoffe, Düngemittel und so weiter.
Nur aktuell hat der Hafen mit Niedrigwasser zu kämpfen. Das bedeutet, weil der Wasserstand durch den langen trockenen Sommer so niedrig ist, können die Schiffe nicht so viel laden wie bei normalem Wasserstand. Steuermann Dominik Mich und seine Brüder haben damit aber kein Problem.
Sobald wir das kleine Wasser bekommen, kriegen wir einen kleinen Wasserzuschlag. Das heißt, dann wird uns das, weil wir nicht mehr laden können, weil wir können ja nichts dafür, dann kriegen wir gewisse Prozente nochmal, dass sich das alles in etwa die Waage nimmt. Ansonsten würden auch wir daran pleite gehen.
Nicht nur die übermächtige Konkurrenz auf der Straße, auch der trockene Sommer macht der Transportschifffahrt zu schaffen. Ich habe mit Markus Erdmann von der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt in Bonn gesprochen und ihn gefragt, wie sehr der niedrige Wasserstand der Branche tatsächlich zugesetzt hat.
Er hat ihr natürlich zugesetzt und zwar je länger die Trockenheitsperiode gedauert hat, umso stärker. Wenn ich mir ansehe, dass wir zuletzt Fahrrinnentiefen an der Elbe zum Beispiel hatten von 80 Zentimetern oder weniger bei der Binnenelbe, dann ist es natürlich so, dass da Schifffahrt faktisch nicht mehr stattfinden kann. Da kann man noch Schlauchboot fahren oder Ruderboot, aber nicht mehr mit der Berufsschifffahrt. Wir können natürlich das Wetter als Naturphänomen nicht ändern. Und von Wetterphänomenen, von Wasserständen ist die Binnenschifffahrt nun mal abhängig. Wir können ein bisschen etwas nachsteuern, wenn Trockenheitsphasen beginnen. Wir haben grundsätzlich 3 Typen von Binnenwasserstraßen. Wir haben einmal die freifließenden Flüsse. Das ist im Wesentlichen der Rhein, die Elbe, die Donau, die Oder. Wir haben dann künstliche Wasserstraßen. Das sind unsere Schifffahrtskanäle. Das ist in der Hauptsache das Westdeutsche Kanalnetz im Ruhrgebiet zum Beispiel. Und wir haben sogenannte staugeregelte Flüsse. Die sind so ein Zwischentyp zwischen den freifließenden Flüssen und den künstlichen Wasserstraßen. Und bei den staugeregelten Flüssen, da gibt es Staustufen, die bestehen aus einem Wehr und einer Schleuse. Die Flüsse sind zum Beispiel die Mosel, der Neckar und der Main. Und bei den staugeregelten Flüssen, da kann man ein bisschen das Wasser anhalten, kann es stauen, kann etwas nachsteuern und kann in Trockenheitsperioden die Schifffahrt etwas länger möglich machen. Ähnlich ist es bei den Kanälen. Das sind auch jeweils Haltungen, jeweils einige Kilometer, die durch Schleusen begrenzt werden. Dort steht das Wasser grundsätzlich und kann auch bei vielen Kanälen durch sogenannte Pumpwerke etwas vermehrt werden. Da werden dann von benachbarten Wasserläufen werden Wassermengen in den Kanal befördert. Also bei den künstlichen Wasserstraßen und staugeregelten Flüssen hatten wir nicht diese großen Probleme, jedenfalls kamen sie später an, als bei den freifließenden Flüssen. Da wurde es dann schon relativ früh eng mit den eben beschriebenen sehr niedrigen Wasserständen, zum Beispiel auf Elbe, Binnenelbe und Donau.
Neben den wetterabhängigen Kriterien hat die Branche ja auch noch mit anderen Faktoren zu kämpfen, was man auch daran sieht, dass die Zahlen seit Jahren eigentlich auf demselben Level bleiben, anstatt zu steigen. Was sind denn so die Probleme? Womit hat die Branche zu kämpfen?
Die Branche hat selbstverständlich gewisse Herausforderungen und diese Herausforderungen, die sind durch die Politik auch erkannt worden. Ich fange vielleicht mal an mit dem Koalitionsvertrag 2018 unserer derzeitigen Bundesregierung. Der sendet eindeutige politische Signale pro Binnenschifffahrt. Dort ist zum Beispiel vorgesehen, dass die Befahrensabgaben für die Binnenwasserstraßen abgeschafft werden sollen. Das ist also sozusagen die Maut, die der Binnenschifffahrt zahlen muss, um die Wasserstraßen zu befahren. Das soll die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Binnenschifffahrt bewirken. Dann möchte sich die Politik vermehrt für alternative Antriebe und entsprechende Pilotprojekte für alternative Antriebskonzepte und Kraftstoffe einsetzen. Dann, ein ganz wichtiger Punkt, soll der sogenannte kombinierte Verkehr weiter gestärkt werden. Das bedeutet, dass das Binnenschiff in Transportketten, die bestehen zum Beispiel aus Seeschiff, Binnenschiff und dann Lastwagen oder Schiene, dass dort das Binnenschiff gestärkt wird und die Straße von Gütermengen entlastet werden.
Bleibt aber der Fakt, dass die Zahlen gleich bleiben seit einigen Jahren. Wo sehen Sie denn noch Potenzial, wo man das noch ein bisschen voranbringen könnte? Die Wasserstraßen haben noch Kapazitäten, das lese ich immer wieder.
Die Wasserstraßen haben noch Kapazitäten. Ein Stau auf der Wasserstraße ist eine absolute Ausnahme, eine absolute Seltenheit. Ein Ansatzpunkt könnte zum Beispiel sein die Optimierung der deutschen Flottenstruktur. Das ist auch ein Punkt, der im Masterplan Erwähnung findet und dort bearbeitet wird. Wir haben ungefähr, wenn ich jetzt nur die Frachtschifffahrt betrachte, Trockenschifffahrt und Tankschifffahrt, da haben wir 2000 Fahrzeuge, die in Deutschland registriert sind. Und der Trend ist eigentlich über viele Jahre hinweg immer zum größeren Schiff gegangen. Was auch erst einmal logisch ist, weil man ja auf einem größeren Schiff dann mehr Transportgüter mit einer Fahrt und dadurch also eben auch wirtschaftlicher befördern kann. Das Problem ist allerdings, dass man mit den großen Schiffen nicht mehr überall fahren kann und dass der Umschlag dann nur auf speziellen größeren Umschlaganlagen oder Häfen stattfinden kann. Und jetzt gibt es einen Trend, der geht hin zu ganz bewusst kleineren Schiffen, die nicht auf große Umschlaganlagen angewiesen sind, die auf Mehrstrecken fahren können und die in der Zukunft möglicherweise auch abseits von Umschlaganlagen Waren umschlagen können. Möglicherweise sogar mit mobilen Umschlagbrücken, Umschlagkränen, Umschlagmöglichkeiten. Dass also ein kleines Schiff, sagen wir mal mit 12 oder 24 Containern nur beladen, irgendwo an relativ freier Strecke anhält. Dort werden ein oder zwei Container auf LKW übernommen und dann setzt das Schiff seine Reise fort. Das hätte einen sehr großen Vorteil auch dadurch, dass die Schifffahrt dann innerhalb der Logistikketten, die sie abdeckt, näher an den Endkunden kommt. Dass zum Beispiel nur noch die sogenannte letzte Meile durch den LKW zu bewältigen wäre. Das könnte helfen.
Würde das ganze System natürlich auch flexibler machen. Was denken Sie, warum bleibt die Binnenschifffahrt unverzichtbar?
Die Binnenschifffahrt, da bin ich fest davon überzeugt, bleibt unverzichtbar und hat Zukunft. Sie bewegt 222 Millionen Tonnen durchschnittlich im Jahr. Und wenn man sich die transportierten Güter anschaut, das sind Mineralöle, Kraftstoffe, Gase, überhaupt Gefahrgüter, dann Eisen, Stahl, Metalle, Schrott, Steine, Erden, Baustoffe und auch Container in immer steigenderer Zahl, dann werden mir, glaube ich, viele zustimmen, dass diese Güter auf dem Binnenschiff am allerbesten aufgehoben sind. Insbesondere für Gefahrgüter ist das Binnenschiff der optimale Transportträger.
Blick in die Zukunft. Was wird sich bei der Binnenschifffahrt noch tun?
Es wird sich sehr viel tun im Bereich der Digitalisierung. Da bin ich ganz sicher. Wir bedienen unsere Schleusen, unsere Wehren, unsere Hubbrücken und andere Bauwerke aus Leitzentralen heraus schon in großem Umfang digitalisiert und gebündelt. Dann wird es in Zukunft immer mehr Binnenschifffahrtsinformationsdienste für den Schifffahrtstreibenden selber geben, der vom Steuerstand aus oder sogar auf dem Smartphone Verkehrsinformationen, Fahrtrouteninformationen, Schleuseninformationen und so weiter bekommen kann, um seine Reise optimal zu planen und wirtschaftlich durchzuführen. Und schließlich, so als ein Fernziel der Digitalisierung, wird es auch immer mehr automatisierte Prozesse auf dem Schiff geben, bis hin zum ganz autonom fahrenden Schiff, was es in Einzelfällen auch schon bald geben wird. Testfelder für solche Fahrversuche werden bereits geplant und eingerichtet.
Vielen Dank, das war Markus Erdmann von der Generaldirektion Wasserstraßen und Binnenschifffahrt. Die Branche rüstet sich also für die Zukunft mit der Digitalisierung und auch mit der Sanierung und dem Ausbau der Schleusen. Viele sind in die Jahre gekommen und müssen dringend auf den neuesten Stand gebracht werden. Andere sind inzwischen zu klein, wie etwa die im Neckar. Die befahrbare Strecke ist dort rund 200 Kilometer lang, vom Hafen Plochingen bis zur Mündung in den Rhein bei Mannheim. Auf dieser Strecke stehen 27 Schleusen, teilweise aus den 1920er und 30er Jahren. Bislang sind diese Schleusen nur für Schiffe bis 105 Meter Länge zu befahren. Auf dem Rhein fahren aber längst hauptsächlich 135 Meter lange Kähne. Um zukunftsfähig zu werden, sollen jetzt alle Schleusen vergrößert werden. Wolfgang Brauer war an einer, an der bereits gebaut wird.
Schon von weit her sieht man die charakteristischen 6 Türme der Schleuse Mannheim-Freudenheim. Sie ist das Tor zum Neckar. Alle Schiffe, die in Richtung Heilbronn, Stuttgart, Plochingen fahren wollen, müssen hier durch. Schon seit rund 2 Jahren stehen neben den Schleusentürmen auch mehrere große Baukräne. Martin Schüle arbeitet beim Amt für Neckarausbau in Heidelberg. Er ist dort zuständig für die Schleusenverlängerungen und für den Neubau der Fischaufstiegstreppen.
Momentan machen wir den Neckar fit für die größeren Schiffseinheiten. Das sind Schiffe mit 135 Meter Länge, die derzeit schon auf den anderen Nebenwasserstraßen des Rheins und auf dem Rhein selber fahren. Mit größeren Schiffseinheiten können Sie Güter wirtschaftlicher transportieren. Dazu gibt es eine entsprechende Nutzen-Kosten-Untersuchung, die erwiesen hat, dass dieser Ausbau wirtschaftlich ist. Deswegen wird der Neckar für 135 Meter Schiffe ausgebaut.
Das Baubüro von Martin Schüle ist in einem Normcontainer direkt an der Kaimauer zu einer Schleusenkammer untergebracht. Während wir miteinander sprechen, wird gerade ein Schiff direkt neben dem Fenster geschleust. In Mannheim-Freudenheim gibt es insgesamt 3 Schleusenkammern. Die mittlere wird dauerhaft stillgelegt, die südliche gerade auf 140 Meter Länge ausgebaut. Die dritte ist bereits 190 Meter lang. 4 Jahre dauern die Baumaßnahmen, begonnen wurde 2016, jetzt ist Halbzeit. Allein 1 Jahr dauerte es, die Schleusenkammer trocken zu legen, damit daran gearbeitet werden kann, schildert Matthias Keim, zuständig für den Bauablauf.
Die Schleuse hat eine Tiefe, also wir haben 14 Meter, die wir runtergehen von der Planie bis in die Sohle. Die Baugruben gehen dann entsprechend noch tiefer. Also insgesamt haben wir sogenannte Spundwandprofile mit Längen von bis zu 30 Metern verbaut.
Die Schleuse Freudenheim wurde 1927 von Paul Bonatz, dem Architekten des Stuttgarter Hauptbahnhofs, gebaut. Eine Kammer des Hebewerks wird jetzt an beiden Enden verlängert. Das ist einfacher, denn wenn nur an einer Seite gebaut wird, müsste stark in die bestehende Anlage eingegriffen werden. So wird die Schleusenkammer einfach jeweils verlängert und dann ganz neue Schleusentore mit neuester Technik eingebaut. Beim Neubau schalten und walten, wie sie wollen, dürfen die Bauingenieure allerdings nicht.
Für den Denkmalschutz ist es dann sozusagen das Gesamtbild, was wir erhalten. Dieses Untertor der mittleren Kammer werden wir in der Mitte teilen. Das ist so dann für die Optik noch.
Große Auflagen gibt es auch beim Umweltschutz. Bei allen Neckarschleusen müssen im Zuge der Erweiterungen der Kammern auch Fischtreppen eingebaut werden. Keine leichte Aufgabe, erklärt Martin Schüle vom Amt für Neckarausbau.
So in etwa sind die 3 auf 4 Meter so ein Becken. Und ein Becken ist für die Überwindung einer Höhendifferenz von 10, 11, 12 Zentimeter. Und wenn Sie dann 8 Meter zu überwinden haben an Fallhöhe, dann können Sie sich ausrechnen, wie viele Becken das sind. Und diese Becken, wenn jedes 3x4 Meter ist, muss natürlich Platz haben. Und deswegen ist es eben entsprechend schwer.
Allein 80 Millionen Euro sollen die Fischtreppen an den 27 Neckarschleusen kosten. Für das gesamte Projekt Ausbau der Neckarschleusen wurden 2014 mehr als 1,1 Milliarden Euro genannt. 260 Millionen davon für die Verlängerung der Schleusen und 800 Millionen für die Sanierung der bestehenden Anlagen. Der größte Teil des Geldes kommt vom Bund, aber auch das Land Baden-Württemberg gibt etwas dazu. Ursprünglich sollte der gesamte Ausbau der Neckarschleusen bis 2021 fertig sein, dann wurde auf 2031 verlängert. Doch auch dieses Datum ist nicht zu halten.
Wir haben einfach unterschätzt, dass wir Schleusen im Bestand verlängern. Das ist eine doch sehr weitaus diffizilere Aufgabe, als wir uns vorgestellt haben. Zum anderen sind die Untergrundverhältnisse auch zum Teil schwieriger als vermutet.
Möglicherweise wird es 2044, bis alle Schleusen auf dem Neckar für 135 Meter Schiffe umgebaut sind.
Einer der großen Nachteile der Binnenschifffahrt ist der hauptsächlich genutzte Dieselantrieb und damit ein relativ hoher Ausstoß an Feinstaub und Stickstoffoxiden. Darunter leiden auch die sowieso schon belasteten Städte. Wenn die Kreuzfahrtschiffe dort für den Landgang vor Anker liegen, bleibt der Motor meistens an, um die mit Strom zu versorgen, die an Bord bleiben. Die wachsende Zahl an Kreuzfahrten zeigt sich dann deutlich in der Luftqualität. Elektroantrieb ist für Schiffe nur wenig praktikabel. Aber es gibt vielversprechende Versuche mit Alternativen. Das Schifffahrtsunternehmen Weiße Flotte aus Heidelberg zum Beispiel hat seine Antriebstechnologie umgestellt. Johannes Zinsmeister.
Entspannt sitzt Karl Hofstetter in seinem schwimmenden Restaurant Pier 4 in Heidelberg direkt am Ufer des Neckars. Er ist der Geschäftsführer und Inhaber der Fahrgastschifffahrtsgesellschaft Weiße Flotte Heidelberg. Seine Flotte besteht aus 7 Schiffen. Jedes kann mehrere hundert Menschen befördern, jedes wird mit Dieselmotoren angetrieben. Dabei fahren die Schiffe seit Anfang des Jahres gar nicht mehr mit Dieselkraftstoff, sondern mit einem synthetischen Flüssigkraftstoff, genannt GTL.
Wir hatten einen Vortrag bei unserem Verband über diesen neuen synthetischen Flüssigkraftstoff. Und ich fand es sehr, sehr interessant und habe mich dann ein bisschen umgehört, ob Kollegen das schon benutzen. Es gab also ganz wenige in Deutschland, die das mal ausprobiert haben. Natürlich wusste niemand so ganz genau, gehe ich ein Risiko ein? Wird mein Hersteller die neuen Motoren weiterhin die Garantie erhalten, wenn ich einen anderen Treibstoff benutze? Nachdem wir das alles abgeklärt haben, dass es wohl keine Probleme gibt, haben wir gesagt, okay, das werden wir tanken.
GTL steht für Gas to Liquid, auf Deutsch Gas zu Flüssigkeit, und wird aus Methan hergestellt. Das Besondere daran, GTL bietet im Vergleich zum herkömmlichen Dieselkraftstoff einige Vorteile, sagt Karl Hofstetter.
Er ist hochrein, schwefelfrei, keine Stickoxide entstehen oder ganz wenige nur. Er ist umweltfreundlich in dem Sinne, dass er eben ungiftig ist und biologisch abbaubar. Diesel riecht man ja normalerweise immer ein bisschen. Das ist da auch immer der Fall. Die Ölwechselintervalle können viel länger sein, weil die Öle verrußen nicht mehr. Es gibt keine Rußbildung. Das sieht man bei unserem neuen Schiff auch sehr schön am Auspuffrohr. Das ist wie neu, also es ist kein Belag und nichts zu sehen.
Und das Beste, um seine Schiffe mit GTL betanken zu können, musste Karl Hofstetter seine Schiffe nicht mal umrüsten. Seit dem Frühjahr dieses Jahres lässt er die Schiffe einfach mit GTL betanken. Auch Dr. Tim Kehler, Vorstand der Brancheninitiative Zukunft Erdgas, bestätigt, es ist ohne weiteres möglich, von Dieselkraftstoff auf GTL umzusteigen.
Das ist sicherlich auch ein erster Schritt in Richtung sauberer Dieselfahrzeuge.
Der herkömmliche Dieselkraftstoff ist eine Mischung aus unterschiedlichen Kohlenwasserstoffen. In der Raffinerie wird der Kraftstoff zwar noch gefiltert, trotzdem bleibt eine Mischung aus sogenannten Alkanen darin enthalten. Dadurch entstehen bei der Verbrennung von Diesel unerwünschte Emissionen, so Tim Kehler.
GTL hingegen wird aus dem Methanmolekül konstruiert, ist damit letztendlich ein sehr präzise und synthetisch hergestellter Treibstoff, der unerwünschte Begleiteigenschaften wie Schwefeldioxide oder eben auch eine Feinstaubbildung vermeiden.
Kehler sagt aber auch, bei der Verbrennung von GTL würden weiterhin Stickoxide entstehen. Außerdem habe GTL bei CO2-Emissionen keine Vorteile gegenüber anderen Treibstoffen. Trotzdem sei GTL die bessere Alternative.
Der Treibstoff ist allerdings sicherlich spürbar auch teurer als konventioneller natürlicher Dieseltreibstoff, weshalb viele Anwender immer noch den Schritt in diese Richtung scheuen. Wir stellen gerade bei den Kreuzfahrtschiffen, aber auch bei anderen Frachtgutschiffen fest, dass der Trend eigentlich dort deutlich weiter noch geht. Man sucht dort Treibstoffe, die auch das Thema Stickoxide auflösen und vor allen Dingen auch das Thema CO2 langfristig auch auflösen können.
Und eine mögliche Lösung gibt's bereits. Sie heißt LNG und steht für Liquefied Natural Gas.
Bei LNG handelt es sich um verflüssiges Erdgas. LNG verbrennt mit rund 20% weniger CO2 als ein vergleichbarer Dieselkraftstoff.
Aber Dieselmotoren können nicht wie mit GTL ohne weiteres damit betankt werden. Um LNG als Treibstoff nutzen zu können, müssen die Motoren aufwendig umgerüstet werden.
Wir reden hier über einen Treibstoff, der bei rund minus 160 Grad gelagert wird. Das heißt, ich muss gigantische Thermoskannen in das Schiff einbauen. Das heißt, ich brauche zum einen erstmal ein komplett neues Tanksystem und zum anderen üblicherweise auch einen neuen Antrieb, einen neuen Motor, um eben das andere Verbrennungsverfahren auch nutzen zu können.
Ein Aufwand, der Karl Hofstetter zurzeit noch zu hoch ist und zu viel kostet. Deswegen bleibt der Geschäftsführer der Weißen Flotte Heidelberg erstmal bei seinem bewährten Flüssigkraftstoff GTL. Dass aber auch GTL als Treibstoff bei seinen Schifffahrtskollegen und in der Autoindustrie bisher noch kaum verwendet wird, kann Karl Hofstetter nicht verstehen.
Ja, ist ganz lustig. Ich habe einen Freund, der ist Ingenieur bei einem großen Autohersteller. Und dann habe ich ihn mal angesprochen und gesagt, ihr habt doch so viele Probleme mit Abgas momentan und so. Und dann habe ich gesagt, was ist denn mit diesem Treibstoff und so. Und dann wusste er davon gar nichts.
Die Binnenschifffahrt erscheint hier also als Vorreiter bei alternativen Antriebsmethoden. Auch bei den Schleusen und in Sachen Digitalisierung bewegt sich etwas, um die Binnenschifffahrt voranzubringen. Da sollte man sich von den träge dahintuckernden Kähnen nicht täuschen lassen. Das war Geldmarktmeinung mit Sandra Kollnick.